Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, es ist genau 8:30, Zeit für Perspektiven. Heute zum Thema Gewissen. Was ist eigentlich das Gewissen? Es ist kein Organ, das man medizinisch nachweisen kann, und das macht es manchem Naturwissenschaftler als philosophisches oder theologisches Konstrukt eher verdächtig. In der Tat hat das Gewissen viel mit Moral zu tun. Dem Menschen ist es gegeben, sein Verhalten kritisch zu reflektieren. Der Apostel Paulus nannte das Gewissen gar einen inneren Gerichtshof. Der Moraltheologe Eberhard Schockenhoff, er lehrt in Freiburg im Breisgau, er hat sich intensiv mit dem Thema Gewissen befasst und dazu auch ein Buch herausgegeben. Hans-Jörg Schulz hat mit ihm über das Gewissen gesprochen.
Professor Schockenhoff, taugt ein gutes Gewissen tatsächlich als sanftes Ruhekissen?
Das hängt davon ab, was Sie unter einem guten Gewissen verstehen. Ein gutes Gewissen ist, wenn man die Sache ernst nimmt, ein gut gebildetes Gewissen. Das heißt also ein feiner Seismograph, der mich auch auf Dinge aufmerksam macht in meinem Leben, die vor meinem kritischen Auge der Selbstprüfung, wenn ich die Maßstäbe, denen ich mein Leben unterstellen will, wirklich ernst nehme, keinen Bestand haben. Und ein solches wohlgebildetes Gewissen ist natürlich kein sanftes Ruhekissen. Im Gegenteil, es wirkt verstörend, irritierend, es schreckt auf, und das ist ja gerade seine Funktion. In dem Spottvers oder in dem humorvollen Vers von Wilhelm Busch ist mit dem guten Gewissen natürlich gemeint ein Gewissen, das sich mit seinen Einreden zurückhält, das sich gerade nicht zu Wort meldet, sagen ein Nicht-Gewissen, ein Gewissen, das schweigt. Da gibt es ja auch aus unseren Jahren den schönen Klamauk-Vers, sein Gewissen war rein, er benutzte es nie.
Da sind wir jetzt schon mittendrin bei der Begriffsklärung. Herr Schockenhoff, in unserer wissenschaftlich-technischen Welt suchen wir alles ab auf einem Scanner oder auf einem Monitor. Wo finden wir in etwa das Gewissen?
In unserer wissenschaftlich-technischen Welt gibt es für das Gewissen keinen Platz, keinen Ort, weil nämlich die wissenschaftlich-technische Methode ja sich immer mit objektiven Beschreibungen befasst. Das heißt mit Dingen, die überall gleich sind, die objektivierbar sind, die nach einem feststehenden Maßstab bemessen werden. Und das Gewissen steht ja gerade für das Nicht-Objektive, ganz Persönliche, Ureigene im Menschen. Das Gewissen ist die letzte Instanz persönlicher Verantwortung. Und als solches ist das Gewissen eben gerade nicht das, was einer allgemeinen Norm gemäß ist, sozusagen das Gewissen ist bei allen gleich, sondern im Gewissen zeigt sich dann die Persönlichkeit des Menschen, auch dass jeder Mensch einmalig ist. Das Gewissen ist sozusagen der Statthalter der Einmaligkeit des Menschen.
Es gibt ja Forscher, die sprechen von einer Art Moralnetzwerk. Können Sie dem zustimmen oder sehen Sie das Gewissen eher beim Herzen angesiedelt?
Es ist sicherlich richtig, dass wir heute darüber besser Bescheid wissen, welchen Bedingungen und Konditionierungen auch das moralische Empfinden, die moralischen Urteile des Menschen unterliegen. Und insofern ist auch die Gewissensbildung, die Aneignung der moralischen Maßstäbe, nach denen das Gewissen urteilt, eine Frage, die sozialen Einflüssen unterliegt, auch der biografischen Vorgeschichte eines Menschen. Das Gewissen ist also nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist oder was überhaupt keine Prägung und Vorgeschichte hätte. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass der Mensch nur das Ensemble gesellschaftlicher Bedingungen ist oder materieller Vorgänge, die in ihm ablaufen, sondern er hat die Fähigkeit, sich zu verhalten, Stellung zu beziehen, auch zu den Vorprägungen, denen er ausgesetzt ist. Und das Gewissen steht genau dafür, für diese Möglichkeit des Menschen, sich zu sich selbst zu verhalten und das eigene Dasein, das eigene Leben kritisch zu reflektieren, auch die eigene Biografie. Das Gewissen, sozusagen der Versuch, innerhalb des Ensembles von Einflüssen, denen ich unterliege, noch einmal das Heft in der Hand zu behalten und dieses Ensemble selbst zu regulieren.
Gewissen hat mit Moral zu tun, das haben Sie sehr betont. Sie nennen auch in Ihrem Buch das Gewissen einen Ratgeber und Freund. Gewissen hat sicher auch mit Instinkt zu tun, mit Intuition. Kann man auch sagen, es ist sowas wie ein moralischer Instinkt in uns?
Es gibt in der Geschichte der philosophischen und theologischen Gewissenstheorien eine Bandbreite und sozusagen zwei Gruppen. Die einen betonen stärker, dass das Gewissen ein verstandesmäßiges Urteil ist, dann in unseren moralischen Urteilen die letzte Konkretion, die dann auch handlungsleitend wird.
Das war Thomas von Aquin, der hat gesagt, Verstand und nichts als Verstand.
Genau, damit ist ein Exponent dieser, sagen wir einmal, rationalistischen oder intellektualistischen Gewissenskonzeption ist in der Tat Thomas von Aquin, für den das Gewissen, sagen, zum Gesamtbereich der praktischen Vernunft gehört und das letzte praktische, konkrete Urteil der praktischen Vernunft, das nennt er dann das Gewissen. Und das kann sich entweder, sagen, nach vorne gerichtet, prospektiv, und dann ist es handlungsleitend, es befiehlt etwas, oder es wirkt sich eben zurück, indem ich mein Handeln beurteile, kritisch unter den Maßstab meines Wertebewusstseins stelle, und dann ist es entweder das gute oder schlechte Gewissen, das eben ein bereits geschehenes Handeln beurteilt. Daneben gibt es eine andere Gruppe von Gewissenstheorien. Schon im Mittelalter waren das mehr die Franziskanertheologen. Dann im 20. Jahrhundert könnte man die Phänomenologie, die Wertphilosophie darunter rechnen. Die sprechen von einem Wertfühlen, also von einem eigenen emotionalen Organ, das Werte ertastet, erspürt, erfühlt, und die würden das Gewissen dann eher in einer tieferen Schicht in der Person Mitte des Menschen verankern, und ich würde sagen, es entstammt der Schicht, wo Vernunft und die Emotionen, das Gefühl noch ungeschieden beieinander sind. Insofern ist die Rede von der Mitte der Person in der Anthropologie des 20. Jahrhunderts als Kennzeichnung des Gewissens eigentlich sehr treffend.
Beim Thema Vernunft kommt man natürlich schnell auf Immanuel Kant. Von dem, finde ich, gibt es auch eine sehr interessante Definition. Der nennt das Gewissen die sich selbst richtende Urteilskraft. Das heißt, gewissenhaft handelt, wer sein Tun ganz klar auch reflektiert.
Das ist ja gerade das, was den Menschen auszeichnet, dass er nicht nur instinktiv handelt, so wie es sozusagen umweltadaptiert ist, das können auch Tiere, sondern er hat die Möglichkeit, sein Verhalten kritisch zu reflektieren, und diese von Kant treffend so bezeichnete sich selbst richtende Urteilskraft ist das, was den Menschen zu Menschen macht. Insofern könnte man diesen klassischen Formeln, den Definitionen des Menschen, die ihn als das Lebewesen, das Sprache hat, das Vernunft hat oder auch das in Gemeinschaft lebt, das soziale Lebewesen, auch eine weitere zur Seite stellen, die besagt, der Mensch ist das Lebewesen, das ein Gewissen hat.
Haben andere Geschöpfe auch ein Gewissen? Kann man so etwas überhaupt erforschen?
Das, was den Menschen auszeichnet unter allen Geschöpfen, das ist seine Moralfähigkeit, das Vermögen, das eigene Leben, die eigene Lebensführung nach Maßstäben von Gut und Böse zu beurteilen und auch selbst zu verantworten. Thomas von Aquin drückt das als christlicher Theologe so aus. In diesem Kontext fällt übrigens zum ersten Mal der Begriff Autonomie. Er beruft sich auf Paulus und sagt, Paulus nennt jeden Menschen, Juden und Heiden, einen solchen, der sich selbst Gesetz ist. Und da ist das Autonomos, er ist sich selbst Gesetz, und er hat die Fähigkeit, das, was für die anderen Geschöpfe die göttliche Weltregierung, die Vorsehung ist, das in eigener Verantwortung für sich wahrzunehmen. Also die Vorsehung Gottes nimmt der Mensch in eigener Verantwortung für sich wahr, und zwar nicht in einem titanenhaften gegen Gott als seinen Schöpfer gerichteten Aufbegehren, sondern weil Gott ihm diese Rolle im Gesamttheater der Welt zugedacht hat. Das ist seine Aufgabe, und insofern ist die Fähigkeit, ein Gewissen zu haben, moralfähig zu sein, in der theologischen Tradition immer als das angesehen worden, was den Menschen eigentlich zum besonderen Geschöpf Gottes macht. Das ist etwas verdeckt dadurch, dass man einfach sagt, das Vernunftvermögen macht es aus. Das ist richtig, zum Vernunftvermögen gehört die Fähigkeit zur Erkenntnis, abstrakte Begriffe bilden zu können, auch zur Gotteserkenntnis, Gott lieben zu können, aber eben auch in besonderer Weise die Moralfähigkeit, des eigenen Leben verantworten zu können. Und ich denke, das hält auch einer kritischen Nachfrage stand, die geschärft ist von dem Problembewusstsein, das wir heute etwa durch die Verhaltensforschung oder die moderne Biologie haben. Es gibt zwar im Mensch-Tier-Übergangsfeld eine Fülle von Eigenschaften, über die auch Tiere jedenfalls annäherungsweise bis zu einem gewissen Grad verfügen. Das wusste übrigens schon Aristoteles, dass das nicht ein klares Entweder-Oder ist, sondern dass es viele Fähigkeiten der Geschicklichkeit, der Klugheit gibt, mit denen auch im Tierreich jedenfalls in einer Vorform zu rechnen ist. Thomas von Aquin zählt sogar Vorstufen der Freiheit im Tierreich auf. Aber was ein noch so entwickeltes Tier nicht vermag, das ist sein eigenes Leben, sein eigenes Verhalten im Licht von reflexiv bewussten Maßstäben von Gut und Böse zu überprüfen.
Sie haben gesagt, das Gewissen hat auch sehr viel mit der Unterscheidungskraft Gut und Böse zu tun. Wenn wir mal davon ausgehen, wir Menschen sind von Natur aus nicht unbedingt gut, kann man sagen, das Gewissen verhilft uns dazu, dass wir wenigstens nach dem Guten trachten.
Das ist eine realistische, realitätsgerechte Anthropologie, betrachtet den Menschen nicht einfach nur als einen solchen, der im Kern seines Wesens gut ist und allenfalls durch gesellschaftliche Einschränkungen daran gehindert wird, dieses gute Wesen zu entfalten, sondern Kant nennt das das radikal Böse. Die christliche Theologie spricht seit Augustinus von der Erbsünde, daran, dass der Mensch, so wie er jetzt in seiner faktischen Situation ist, nicht mehr dem entspricht, der er war, als er dem ursprünglichen Schöpfungswillen Gottes entsprach. Und dieses Wissen um die Differenz oder um die Hinneigung zum Bösen, die Versuchbarkeit jedes Menschen, das ist etwas, was zum Menschsein gehört. Und jede Pädagogik, jede Erziehungslehre, jedes Menschenbild, dass das nicht ernst nimmt, das ist einfach unrealistisch und das wird mit seinen Ratschlägen an den Menschen auch nicht dazu führen, dass das Dasein friedlicher wird, sondern im Gegenteil, das wird eher dazu führen, dass diese im Menschen schlummernden destruktiven Kräfte ungehindert sich ausbreiten. Und das Gewissen, insofern das Gewissen, sagen der Exponent der moralischen Steuerbarkeit des Menschen ist, ist das natürlich auch ein Gegengewicht, ein Widerlager, das uns allein schon vor Augen führt, diese Versuchbarkeit durch das Böse. Manchmal wirft man der christlichen Anthropologie vor, sie habe ein zu ungebrochen optimistisches Bild vom Menschen oder sie sehe im Menschen die Krone der Schöpfung, das geistige Wesen, die geistige Kreatur und es sei Aufgabe der Biologie, den Menschen über sich selber aufzuklären und ihm solche beschönigenden Selbstbilder sozusagen zu zerstören. Aber wenn man die Geschichte der christlichen Anthropologie betrachtet, dann ist das eigentlich immer eine sehr realistische Sichtweise gewesen, die sowohl um das Böse wusste, um die Kraft des Bösen, aber zugleich eben auch nie eine restlos pessimistische oder nihilistische Konzeption des Menschen vertrat, sondern immer wusste, die Versuchung zum Bösen gehört zu dem, was jeden Menschen bestimmt. Das ist auch durch Charakterbildung und Tugendschulung nicht ein für alle Mal überwunden, sondern das ist eine bedrängende Möglichkeit, die sich immer auftut im Menschen. Sagen, das, was uns kulturell geformt hat, das ist oft diese zivilisatorische Schicht über diesen Begierden des Bösen, die ist oft erschreckend dünn und deshalb ist ein Einbruch jederzeit möglich. Aber das Wissen darum, das befähigt eben auch dazu, sagen lebensgeschichtliche Gegenkräfte aufzubauen und insofern ist das Gewissen als Gegengewicht gegen die Versuchung zum Bösen etwas, das in einer realistischen Anthropologie eine unverzichtbare Funktion hat.
Machen wir es doch mal konkret an dem großen Thema der letzten zwei Jahre, an der Finanzkrise und an der unendlichen Gier einiger Menschen, die uns da begegnet ist. Kann man sagen, Banker und Manager haben oft schlicht gewissenlos gehandelt?
Banker und Manager haben geglaubt, sie könnten ihre eigene berufliche Lebenserfahrung plötzlich außer Kraft setzen. Und alle, die dem folgen, was bisher galt, seien plötzlich die Dummen, die einfach nicht gerissen, geschickt genug sind. Und sie könnten sagen, die Welt des Marketing, das Bankgeschäft könnten sie neu erfinden, indem sie alle Vorsichtsregeln außer Kraft setzen, die bis dahin doch nach allgemeiner Einschätzung für alle galten. Und so entstand eine Blase. Und am Schluss waren ja auch diejenigen, die auf dieser Blase geschwommen sind, nicht mehr in der Lage, sie zu kontrollieren. Sie waren Selbstgetriebene. Das war ja das Merkwürdige, dass selbst in einem Bankhaus der Vorstand nicht mehr wusste, was eigentlich im eigenen Haus geschieht. Sie waren alle Getriebene und Gefangene ihrer eigenen Gier. Und das führte einmal irgendwann dazu, eine Weile ging das gut und es gibt ja auch viele Menschen, die viel Gewinne damit gemacht haben, aber irgendwann ist die Blase in sich zusammengebrochen und dann hat man eben gesehen, dass das so nicht funktionierte.
Ein anderes Beispiel, Sie sind ja in Deutschland beteiligt am Afghanistan-Krieg. Krieg. Junge Soldaten werden dort hingeschickt. Wie ist das für den Christen, der einem christlichen Gewissen unterliegt und dem Gebot, du sollst nicht töten? Wie macht man das mit seinem Gewissen ab?
Das ist eines der schwierigsten und bedrängendsten Probleme der christlichen Ethik, weil dem Gebot, du sollst nicht töten, ja auch das andere zur Seite steht, widerstehe dem Bösen. Und es ist ein großer Unterschied, gerade aus der Sicht der Ethik, ob ein Soldat sozusagen in den Krieg zieht, um egoistischer Ziele willen, dass er vielleicht von Mordlust getrieben ist oder einfach ein Abenteurer ist, oder dass er in den Dienst einer imperialistischen Expansionsstrategie seines Landes, der Nation, die ihn schickt, tritt. Das ist etwas, wo Krieg führen natürlich in keiner Weise vertretbar ist und vereinbar ist mit den Grundsätzen der christlichen Ethik. Aber gerade wenn das gilt, was wir eben gesagt haben, dass es einen Hang der menschlichen Natur zum Bösen gibt, eine destruktive Veranlagung des Menschen, dann kann es Situationen geben, in denen man aus Verantwortung, aus der Bereitschaft für andere, die schutzlos sind, Verantwortung zu übernehmen, auch bereit sein muss, dem Bösen zu wehren. Und das kann man in einer gefallenen Welt, wo das Böse sich eben zugleich mit höchster Destruktivität darstellt. Die Destruktivität hat ja Namen, das ist Terrorismus, das ist Expansion, das ist Drogenhandel. Und wenn man dem sich entgegenstellen will, dann muss man das mit einer wehrhaften Bereitschaft tun, und das kann unter Umständen auch die Bereitschaft zur Anwendung militärischer Gewalt implizieren.
Gleichwohl handelt es sich doch bei so etwas wie einem Kriegseinsatz oder nennen wir andere ganz delikate Gewissensentscheidungen, das Thema Abtreibung zum Beispiel oder das Thema Sterbehilfe, da handelt es sich ja um wahrscheinlich die schwierigsten Gewissensentscheidungen überhaupt. Ist es nicht sehr schwierig, dass da eine Gesellschaft Mehrheitsentscheidungen trifft, die vielleicht gegen mein eigenes Gewissen sind? Das heißt, ich muss mich und mein Gewissen in einer Demokratie, einer Mehrheit unterordnen.
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Situation. Sie haben den Abtreibungskonflikt, die Frage des Schwangerschaftsabbruchs angesprochen. Da ist das in besonderer Weise der Fall, denn hier steht das Lebensrecht des ungeborenen Kindes gegen den Verfügungsanspruch seiner Mutter. Von Gewissensentscheidung ist hier im eigentlichen Sinn nicht zu sprechen, denn das Gewissen ist ja nicht eine Instanz, die mir das Recht zuspricht, über die Grundrechte, die Menschenrechte, das Lebensrecht anderer zu verfügen, sondern das Gewissen ist eigentlich eine Instanz der Selbstverpflichtung, wo ich sozusagen im Anspruch der Wahrheit, der Gerechtigkeit mich selbst zu einem Handeln verpflichte, das vielleicht auch über das hinausgeht, was Recht und Moral einfach von allen einfordern können. Das Gewissen ist kein Schlupfloch, das mir ermöglicht, dass ich an mein eigenes Handeln geringere Ansprüche als sie Recht und Moral an alle Stellen richte, sondern im Gegenteil, das Gewissen bezieht sich auf den Bereich der Ethik, der Moral, wo es, wie Paul Ricoeur, der große französische Philosophieprofessor an der Sorbonne einmal gesagt hat, um die Ausnahme zugunsten des anderen geht. Also um ein Mehr an Selbstverpflichtung, das ich mir auflege, aber nicht um eine Erleichterung, die ich mir selbst zuspreche, und schon gar nicht, dass ich mir selbst Dispens von der Achtung elementarer Rechte anderer, fremder Rechte, insbesondere des Lebensrechts, zuspreche. Insofern ist die Berufung auf das Gewissen im Schwangerschaftskonflikt missbräuchlich. Auch die Selbstbestimmung der Frau ist natürlich ein ganz fundamentales, grundlegendes Recht. Allerdings krankt die Debatte um den Schwangerschaftskonflikt daran, dass die Berufung auf die Selbstbestimmung häufig erst einsetzt, nachdem man von der Schwangerschaft Kenntnis genommen hat. Und dann wird das so verstanden, als impliziere das die nochmalige Entscheidung der Frau dann, nachdem die Schwangerschaft eingetreten ist, zu entscheiden, ob sie sie annehmen soll oder nicht. Aber ein umfassendes Verständnis von Selbstbestimmung setzt natürlich viel früher ein. Das umfasst auch die verantwortliche, freie Gestaltung des eigenen sexuellen Lebens und damit auch die Frage, unter welchen Umständen ich schwanger werden möchte und ein Kind akzeptieren möchte und in der Lage bin, ein Kind, das ja immer ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Lebens ist, ein Geschenk auch tatsächlich anzunehmen.
Bei diesen sehr schwierigen Fragen der Freiheit, der individuellen Gewissensentscheidung, Gerade was Leben und Tod betrifft, wird ja im Moment bei uns in der Schweiz zum Beispiel sehr viel über Selbstmord, Suizid geredet von unheilbar kranken Menschen. Wie ist da Ihre Meinung, wenn das Gewissen in uns sagt, zwar darf ich nicht töten, aber das Weiterleben ist noch schlimmer als der Tod. Wie kann ich dann dem Gewissen folgen?
Es gibt am Lebensende Situationen, die kein Mensch vorhersehen kann. In welcher Weise er sterben wird, das weiß niemand von uns. Da kann jeder nur hoffen, dass er so sterben kann, wie er es für sich wünscht. Viele gesunde Menschen haben, wenn sie aus der Perspektive des vollen Gesundheitsbesitzes, im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte, ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer ästhetischen Kraft, ihrer Gesundheit, ihrer Schönheit, daran denken, dass all dies ihnen im Sterben genommen wird. Einfach furchtbare Angst vor dem Sterben. Und aus dieser Situation heraus sagen sie, so möchte ich nie enden. Das ist mit meiner Selbstachtung, dem Verständnis von Würde, das ich habe, unvereinbar. Aber ich glaube, man kann dieses Leitbild einer leistungsstarken, ichbezogenen, autonomen, keiner Hilfe bedürftigen Weise der Persönlichkeitsentfaltung auch in Frage stellen. Es ist nicht menschenunwürdig, dass man, wenn man stirbt, am Ende nicht mehr so schön aussieht. Ich sage es mal ganz einfach, wie in der Zeit, wo man den eigenen Körper pflegen kann, wo der Leib, der Körper allmählich zerfällt, wo auch die geistige Souveränität nachlässt, wo man am Schluss vielleicht nur noch in einigen Augenblicken klar beieinander ist und mit der Umgebung, mit seinen Angehörigen kommunizieren kann. Aber dieses Nachlassen der Kräfte und das Abschiednehmen von vielem, was das Dasein lebenswert gemacht hat, jedenfalls nach unserem Empfinden bis dahin, das ist die Aufgabe des Sterbens. Und das ist nicht einfach nur ein grausames Schicksal, sondern das ist eine Lebensaufgabe, die vor jedem Menschen steht und vor der er nicht vorzeitig kapitulieren sollte. Zudem hat die moderne Medizin dank der Entwicklung der modernen Palliativmedizin auch viele Möglichkeiten, das Sterben zu unterstützen. Nicht nur in der Weise, dass es jedenfalls keine unerträglichen, andauernden Schmerzzustände mehr geben muss, sondern auch, dass es Maßnahmen gegen innere Unruhe und Angst, sodass jemand ohne unter einer pharmakologischen Dunstglocke zu stehen, doch auch die letzte Sterbephase in einer Weise erleben kann, die ihm die Anteilnahme an dem Leben um ihn herum ermöglicht. Und das ist vielen nicht bewusst und sie machen sich, da gibt es auch Untersuchungen dazu, eine Vorstellung vom eigenen Sterben, die unrealistisch ist und zwar die Grausamkeit in die andere Richtung übertreibt. Zudem wissen wir aus der Suizidforschung, dass ein Suizidwunsch in den allerseltensten Fällen eine rational durchdachte Entscheidung ist, sondern häufig einfach ein letzter Hilfeschrei, ein Zeichen, dass man eben im Sterben alleingelassen ist, dass man nicht gut versorgt ist. Wenn man das etwas zuspitzen würde, das ist dann natürlich in dieser Zuspitzung nicht immer ganz richtig, aber es bringt etwas Richtiges zum Ausdruck. Man sagen, wenn Sterbewünsche auftauchen in den letzten Tagen des Lebens, ist das regelmäßig ein Anzeichen dafür, dass ein Patient unzureichend versorgt ist, im umfassenden Sinn, sowohl mit palliativer Versorgung als auch mit mitmenschlicher Begleitung und auch in seinen geistlichen Nöten alleingelassen ist. Und deshalb wäre es falsch, wenn man dann als Gesellschaft einfach das Signal ausgibt, es ist vernünftig und wir alle billigen das und finden das eigentlich auch menschlich und gut und das entspricht einem gesellschaftlichen Konsens, dass man dann, wenn es im Sterbeprozess eine Phase gibt, in der man nicht mehr leben möchte, einfach einen Sterbewunsch äußert und sich im Grunde aus dem Leben verabschiedet, um den Weiterlebenden nicht mehr zur Last zu fallen. Das wäre eine Form des menschenunwürdigen Umgangs mit der Last des Sterbens, indem man nämlich den Sterbenden die Solidarität vorenthält, auf die sie einen Anspruch haben, die sie brauchen, um menschenwürdig sterben zu können.
Und wie ist es mit der Gewissensentscheidung eines Arztes, der sagt, ich kann nicht länger verantworten, dass die Maschinen immer noch laufen und künstlich das Leben erhalten?
Das ist eine andere Situation. Es gibt keine unbegrenzte Pflicht zur Lebenserhaltung. Das wird in der Diskussion oft ineinander geworfen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Handlungstypen. Der Arzt muss sich natürlich immer fragen, was er durch die Maßnahmen, die er anordnet, tatsächlich erreicht. Und da gibt es Situationen, dass eine Behandlung, die ursprünglich indiziert war, weil noch eine Restchance bestand, dass es vielleicht zu einer aussichtsreichen Heilung kommt oder zumindest zu einer ansatzweisen Verbesserung des Gesundheitszustandes. Aber wenn er zu dem Urteil gelangen muss, dass diese anfängliche Aussicht nicht mehr gegeben ist und dass die Weiterführung einer technisch möglichen lebenserhaltenden Maßnahme nur dazu führt im Ergebnis, dass sie einen Leidenszustand weiterführt, ohne dem Patienten tatsächlich helfen zu können, dann ist die Maßnahme nicht mehr verhältnismäßig. Wir sagen ja in der medizinischen Ethik, eine Maßnahme muss geeignet sein, das Ziel zu erreichen, sie muss angemessen sein und im Blick auf die Lasten, die Nebenwirkungen, die sie mit sich bringt, verhältnismäßig sein. Und wenn diese Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben ist, entfällt die Indikation, dann ist die Maßnahme nicht mehr angemessen, dann ist es ethisch vertretbar und unter Umständen sogar geboten, sie einzustellen. Das hat dann nichts mit Sterbehilfe in dem Sinn, dass man sagen den Suizid fördert oder dass man gar durch eigenes Töten den Tod herbeiführt zu tun, sondern das ist eine ganz andere Art von Handlungsweise. Hier geht es darum, das Sterben zu erleichtern, aber nicht den Tod herbeizuführen.
Vielen Dank, Professor Schockenhoff. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Fragen von Leben und Tod auch reden müssen. Da kommt man wahrscheinlich sehr schnell drauf bei diesem Gewissen. Darf ich Sie zum Schluss noch fragen, vielleicht zusammenfassend, gibt es so etwas wie eine Grenze für Sie, für die Freiheit der individuellen Gewissensentscheidung bei diesen letzten Fragen von Leben und Tod?
Das, was die Größe und Würde des Gewissens ausmacht, ist ja, dass es nicht einfach nur eine Eruption des Selbst ist, die von keinen allgemeinen Maßstäben von Gut und Böse mehr her bewertbar wären, sondern die Würde des Gewissens besteht darin, dass der Einzelne in seiner individuellen Perspektivierung den Anspruch des moralischen Gesetzes von Gut und Böse, der sittlichen Wahrheit erfährt und auf sein Leben bezieht. Das kann Situationen geben, wo jemand entdeckt, dass das moralische Gesetz in seiner allgemeinen Formulierung seiner Lebenssituation nicht gerecht wird. Ich denke, ein Beispiel dafür sind alle Partnerschaftskonflikte, wo jemand zu der Erkenntnis kommt, dass er zwischen der Treue, die er einmal dem Partner versprochen hat, und der Treue zu sich selber wählen muss und in einem Trennungskonflikt sagen muss, dass das allgemeine Gebot, du sollst der ehelichen Treue, du sollst dem Partner treu bleiben, seine Kräfte überfordert und dass er um der eigenen persönlichen Identität willen zu diesem Auftrag nicht mehr stehen kann. Das ist eine schwierige Entscheidung, die ist auch nicht einfach bedenkenlos zu fällen, sondern das ist eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung, aber da ist das Gewissen des Einzelnen unvertretbar. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe des Gewissens, sondern darüber hinaus ist das Gewissen der Platzhalter auch für das Recht des anderen in meiner eigenen Motivation, in meinem eigenen Leben. Und das Gewissen ist das Organ, wo ich selber ausmesse, was ich leisten kann, an Einsatz, an Liebe, an Solidarität für den anderen. Nicht, weil das ein allgemeines Maß, ein allgemeines Gesetz von mir fordert, sondern weil ich das kann, weil mir Möglichkeiten gegeben sind, die anderen so vielleicht nicht gegeben sind. Und deshalb ist das Gewissen ein offener Horizont der Selbstverpflichtung. Ich bin damit nie ganz zu Ende, sondern ich kann im Gewissen entdecken, was mir zu tun möglich ist und was deshalb auch für mich in meiner Situation dann eine konkrete persönliche Verpflichtung wird, der ich mich nicht entziehen möchte, weil mir mein Gewissen etwas bedeutet und weil ich das als Richtschnur im Handeln ernst nehme und weil ich vielleicht auch froh bin darüber, dass ich diese Möglichkeit habe, während ein anderer, der sie vielleicht nicht hat, natürlich dann auch in seinem Gewissen nicht dazu verpflichtet wäre.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.